tief, unerträglich tief, ist der rechte Zeigefinger in die Seitenwunde eingedrungen. Sein Druck hat den Wundrand hochgeschoben und lidförmig aufgewölbt. Kein Blut fließt, kein Sekret tritt aus. Totenblass das offene Fleisch, in dessen Inneres Thomas mit dreistem Finger vorgedrungen ist. Der ungläubige Thomas ist eins der berühmtesten Gemälde von Michelangelo Merisi da Caravaggio. Das helle Gewand, das wie ein antiker Philosophenmantel rechts über Schulter und Arm drapiert ist, hat Jesus mit seiner rechten Hand zur Seite gezogen. Er legt so sein Wundmal frei. Thomas sticht mit dem Zeigefinger weit hinein in die Wunde. Im scharfen Kontrast dazu die Haltung Jesu. Er hat nicht nur bereitwillig seine Seitenwunde bloßgelegt, mit seiner linken hält er zudem Thomas Handgelenk umfasst und führt dessen Hand sanft, aber bestimmt an seine Wunde. Den Kopf hat Jesus nach unten geneigt und blickt auf das Geschehen. Ergebenheit, Nachsicht und Geduld sprechen aus seinen Zügen. Mit aufgerissenen Augen und steil hochgezogenen Stirnfalten hingegen Thomas. Weit nach vorne gebeugt, beobachtet er angestrengt, wie sein rechter Zeigefinger in Jesu Seitenwunde eindringt. Das Johannesevangelium ist das einzige der vier Evangelien des Neuen Testaments, das Thomas Ungläubigkeit schildert. Von einer Wundberührung ist darin nicht die Rede. So heißt es dort:
Einer der Jünger, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei gewesen, als Jesus kam. Sie erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Doch er erwiderte: Das glaube ich nicht. Es sei denn, ich sehe die Wunden von den Nägeln in seinen Händen, berühre sie mit meinen Fingern und lege meine Hand in die Wunde an seiner Seite. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Und diesmal war auch Thomas bei ihnen. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte. Er sprach: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. Amen.
Ich möchte zu Beginn meiner Predigt einen Witz erzählen. Und als Hintergrundinformation zu diesem Witz lese ich einige Verse aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 38. Josef von Arimathea aber, der ein Jünger Jesu war, bat darauf Pilatus, dass er den Leichnam Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Jetzt kommt der Witz. Josef von Arimathea hat Jesus sein Felsengrab überlassen. Als seine Frau das erfährt, wird sie wütend. Wie kannst du unser schönes, neues Grab an diesen Wanderprediger verschenken? Darauf sagt Josef: Nun reg dich nicht auf, er hat gesagt, es ist nur übers Wochenende. Heute feiern wir die Auferstehung Jesu an diesem Ostermontag. Das Grab ist leer, Jesus Christus lebt. Jesus zeigt sich seinen Leuten, Maria, einigen anderen Frauen und den Jüngern. Im Mittelpunkt meiner Predigt steht heute die Begegnung Jesu mit Thomas. Kannst du ein bisschen Hall rausnehmen? Das Interessante an diesen Berichten über die Begegnung Jesu nach seiner Auferstehung, das ist die Tatsache, dass die Nachfolger und Freunde Jesu alle auf eine bestimmte Art und Weise auf die Auferstehung Jesu reagieren. In allen Berichten, in allen Situationen, in denen Jesus erscheint oder die Jünger davon hören, gibt es immer eine Reaktion. Und diese Reaktion ist fast immer Unglaube, Zweifel und Unverständnis. Die Frauen kommen als erstes zum Grab, das Grab ist leer und sie verstehen es nicht. Petrus kommt zum Grab und kehrt verwirrt zu den anderen zurück. Die Emmaus-Jünger sind unterwegs mit Jesus und kapieren nicht, wer da eigentlich mit ihnen redet. Jesus erscheint Maria und sie denkt, es ist der Gärtner. Und als sie es dann begreift, dass Jesus wirklich auferstanden ist und zu den anderen Jüngern geht, was ist die Reaktion? Unglaube. Und es erschienen ihnen die Worte als leeres Gerede und sie glaubten den Frauen nicht. Und auch im heutigen Text ist es so. Jesus erscheint den Jüngern und die Jünger erzählen das Thomas danach, wir haben den Herrn gesehen. Und was ist die Reaktion? Solange ich nicht seine Wunden sehe und meine Finger da in seine Wunden lege, glaube ich es nicht. Das Interessante an diesen Berichten über die Begegnung Jesu nach seiner Auferstehung ist aber auch die Tatsache, dass die Nachfolger und Freunde Jesu es am Ende doch glauben. Am Ende glaubt es Maria, dass Jesus lebt. Am Ende glauben es die Emmaus-Jünger. Am Ende glauben es die Jünger. Und am Ende glaubt es auch Thomas. Was ist also passiert, dass sie es am Ende doch glauben? Darum geht es in meiner Predigt. In der Zeitung Die Zeit gab es vor einigen Jahren einen interessanten Artikel zu Ostern. Dass das Grab leer war, konnte für sich genommen keinen weltbewegenden Glauben an den Auferweckten erzeugen, sondern hätte schon seinerzeit mancherlei zur Not kriminalistische Erklärung finden können. Wenn ein Grab leer ist, heißt das noch lange nicht, dass ein Verstorbener wieder lebt. Das Grab ist leer, Maria kommt dahin mit einigen Frauen und sie verstehen es nicht. Petrus kommt zum leeren Grab, er begreift es nicht. Die Frauen sagen, das Grab ist leer, die Jünger können es nicht glauben. Die Jünger sagen es Thomas, er will beweisen. Es ist so, wie hier im Text beschrieben. Das leere Grab allein bringt es nicht. Dass aber Jesus den Zwölfen und den anderen nach Ostern als Gegenwärtiger erschienen ist, allein das begründet den Glauben an die Auferweckung. Es gibt einschneidende Glaubenserfahrungen oder Bekehrungserlebnisse, die das Leben der von ihnen Erfassten grundlegend und unwiderruflich verändern, und zwar so, dass sie dazu beitragen, auch die Welt um sie herum objektiv zu verändern. Genau dies war die Folge der Erscheinung des präsenten Jesus vor seinen Jüngern, die von Stund an glaubten, dass der vor ihren Augen Hingerichtete von Gott nicht im Tod gelassen, sondern auferweckt wurde. Was am Ende zum Glauben führt, bei allen Personen hier, ist die persönliche Begegnung mit Jesus Christus selbst. Die Leute spüren, Jesus begegnet mir. Mit meinen Fragen, mit meinen Zweifeln, mit meiner eigenen Persönlichkeit. Sie merken, ich bin in Jesu Augen unendlich geliebt. Zu Maria sagt Jesus am Grab, Maria. Der vertraute Klang, wie Jesus wahrscheinlich immer Maria gesagt hat, führt dazu, dass sie ihn erkennt. Und nachdem Jesus mehrere Stunden mit den Emmaus-Jüngern unterwegs war und dann das Brot bricht, erst dann, in dem Moment erkennen die Jünger an dem vertrauten Zusammenessen Jesus als den Auferstandenen. Und als die Jünger da in ihrem Versteck ausharren, aus Furcht vor den Juden, und Jesus durch diese verschlossenen Türen dringt, zeigt er ihnen seine verwundeten Hände und seine durchstochene Seite. Und dann steht er noch im Lukas-Evangelium, da sie es aber noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm es und aß vor ihnen. Das heißt, Jesus geht auf ihre Zweifel ein und lässt sich etwas zu essen geben, damit sie begreifen, dass sie sich das nicht einbilden, die 10 Jünger gleichzeitig. Und wie ist das hier bei Thomas? Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Auch Thomas bekommt hier sein ganz persönliches, einschneidendes Glaubenserlebnis. Exklusiv für ihn kommt Jesus noch einmal in dieses Haus, in das Versteck. Nach einer Woche. Alle sind so, Jesus lebt. Hurra! Das Leben ist schön, er ist auferstanden. Thomas leidet, weil er kann es nicht glauben. Er kann nicht anders. Er kann nicht gegen seine Natur, er schafft es einfach nicht. Und dann kommt Jesus da rein, trotz verschlossener Türen, und wendet sich direkt an Thomas. Er geht ein auf seine Zweifel, die Thomas ja explizit geäußert hat. Jesus geht ein auf seine Persönlichkeit, auf ihn, auf Thomas. Und was ist die Reaktion auf diese persönliche Begegnung? Tiefer Glaube. Er muss noch nicht einmal seine Finger in die Wunden legen. Im Text steht, da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Also auch für Thomas gab es dieses einschneidende Glaubenserlebnis. Irgendein Theologe aus dem 18. Jahrhundert schreibt, es ist ein Wagnis und doch sage ich es, ich glaube, dass keiner jemals eine Veränderung erlebt hat, alleine durch Lehre, durch das Hören des Wortes oder durch das Predigen eines anderen. Es sei denn, es kam zu einer Bewegung der Gefühle durch diese Dinge. Niemand suchte Rettung, niemand ruft nach Weisheit, niemand kämpft mit Gott, keiner kniet zum Gebet oder flieht vor Sünde mit einem Herzen, das nicht berührt worden ist. Mit einem Satz, die Dinge des Glaubens können nichts erreichen, es sei denn, das Herz wird durch sie berührt. Thomas glaubt, nachdem Jesus sich ihm speziell zuwendet, sein Herz berührt und seine Zweifel ernst nimmt. Ihm quasi nachgeht, wie der Hirte den 99 Schafen und ihm zeigt, du bist wichtig. Du bist unendlich geliebt. Und Jesus lässt ihm seine Zeit, damit dieser am Ende tiefen Glauben findet. Es ist 9 Jahre her, wir waren mit Konfirmanden im Schloss Ascheberg in der Nähe von Plön. Ein wunderschönes Freizeitheim, ein altes Herrenhaus direkt am See, wunderschön gelegen. Abschlussfreizeit nach 2 Jahren. Grundlage für diese 2 Jahre Konfirmandenarbeit war immer ein großer inhaltlicher Gang durch die Geschichte Gottes mit den Menschen. Von Adam und Eva bis Jesus Christus. Und es ging darum, was wir als Menschen und die Konfirmanden damit zu tun hatten. Am Ende gab es die Abschlussfreizeit hier im Schloss Ascheberg mit der Möglichkeit, ganz klar und ganz entschieden Ja zu sagen zum Glauben an Jesus Christus. Dabei spielte für mich eine große Freiheit und gleichzeitig eine klare Verkündigung an Jesus, den Auferstandenen, eine Rolle. Ich habe das viele Jahre gemacht. Immer gab es die Möglichkeit, am Ende Ja zu sagen zu einer persönlichen Nachfolge Jesu. Ja zu sagen zum Glauben an Jesus Christus. Nun also wieder eine Abschlussfreizeit in Ascheberg. Wir haben an dem Wochenende noch einmal alles wiederholt. Von dem eigentlichen Plan Gottes mit den Menschen, von der Sehnsucht der ersten Menschen, selber über ihr Leben zu bestimmen, damals in Eden. Vom Werben Gottes um den Menschen in all den Jahrtausenden danach. Und Gottes unzähligen Neuanfängen mit Menschen, die Vertrauen zu ihm lernen konnten. Bis hin zu Jesus Christus, der sein Leben lässt für seine Freunde. Für mich, für dich und eben auch für die Konfirmanden, die jetzt im Schloss Ascheberg waren. Das Evangelium von Jesus Christus hatte jeder verstanden, jeder. Wir hatten 2 Jahre darüber geredet, heute nochmal alles wiederholt. Jetzt war der Abschluss. Wir waren 2 Mitarbeiter, Ann-Kathrin und ich, 12 Konfirmanden. Nun war Samstagabend. Ann-Kathrin und ich, wir haben uns verteilt auf 2 Räume und gesagt, wer heute Abend diesen Schritt machen will, Jesus nachzufolgen, der kann heute zu uns kommen und wir besiegeln euren Entschluss gemeinsam im Gebet. Ich hatte schon 2 oder 3 Leute bei mir. Alle hatten den Entschluss gefasst und sind eingestiegen in diesen Prozess der Nachfolge. Sie haben klar Ja gesagt zu einem Glauben an Jesus Christus. Dann ging die Tür auf. Robin kam rein. Er weinte schon, als er die Tür aufmachte. Er war ein typisches Gemeindekind. Eltern in der Gemeinde, Kindergottesdienst, Jungschar, jetzt Konfirmandunterricht. Sein Bruder, ein paar Jahre älter, war auch schon Konfirmand bei mir. Er hat auch irgendwann diesen Schritt gewagt und ist eingestiegen in die Nachfolge Jesu im Schloss Ascheberg. Robin weinte und setzte sich auf den Stuhl mir gegenüber. Unter Tränen sagte er: Rainer, ich wusste immer, dass dieser Moment irgendwann kommt. Ich wusste, dass ich irgendwann diese Entscheidung treffen muss, mich ganz und gar für den Glauben an Jesus zu entscheiden. Dann machte er eine Pause und sagte, immer noch unter Tränen: Jetzt ist dieser Moment gekommen und ich kann es einfach nicht. Ich habe ihn angesehen und gesagt, Robin, danke, dass du gekommen bist und dich getraut hast, Nein zu sagen zu diesem Schritt. Wir haben zusammen gebetet, oder vielmehr, ich habe gebetet, und dann ist er gegangen, ohne Tränen. Er hat sich dann etwas später folgenden Vers ausgesucht als Konfirmationsvers. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Aus Johannes 20, Vers 29, das sind die Worte, die Jesus am Ende zu Thomas sagt. 2 Jahre später kam er zu mir. Rainer, jetzt will ich. Ich will Jesus folgen. Diesmal kamen mir die Tränen. 2 Wochen später habe ich ihn getauft. Mit seiner Taufe hat er sich ganz klar zu Jesus Christus bekannt. Er hatte 2 Jahre Zeit, darüber nachzudenken, was Nachfolge bedeutet und ob er das will oder nicht. Entscheidend in diesen 2 Jahren waren für ihn Begegnungen mit Jesus Christus selbst, bei denen er gespürt hat, Jesus meint mich. Jesus nimmt mich ernst mit meinen Zweifeln und mit meinem Tempo. Er hat gespürt, Jesus liebt mich unendlich. Er kam dann irgendwann nach einem Thema abends beim Teamkreis. Das hat ihn angesprochen. Jetzt will ich. Für diesen Glauben hat er 2 Jahre gebraucht. Robin brauchte diese Zeit. Wie Thomas. Bei Thomas war das 1 Woche, bei ihm waren das 2 Jahre. Dieses Erlebnis war für mich eine Lehre für mein Leben und für meinen Dienst. Wir müssen als Christen, als Gemeinde ganz klar das Evangelium verkünden. Einladen zum Glauben an den auferstandenen Jesus. Einladen zur Nachfolge Jesus. In dem Bewusstsein, in dem Prozess der Nachfolge an Jesus gibt es ganz entscheidende Momente. Momente, bei denen ein Mensch die Chance hat, Schritte nach vorne zu gehen und schließlich Ja zu sagen zu Jesus Christus und damit einzusteigen in diesen Prozess der Nachfolge. Und jeder, der das spürt, kann sich genau überlegen, ist das jetzt die Gelegenheit, Ja zu sagen? Oder ist es noch dran zu warten? Aber auch das ist mir wichtig geworden, dass wir den Menschen Zeit geben. Jesus lässt Thomas diese Zeit. Und Jesus lässt Robin diese Zeit, diese 2 Jahre. Und diese Zeit müssen wir auch den Menschen geben. Ihr werdet vielleicht Menschen kennen, für die ihr schon lange betet, dass sie zum Glauben finden an den auferstandenen Christus. Betet weiter für sie, dass sie ein einschneidendes Glaubenserlebnis haben und dann ein klares Ja zu ihm finden. Liebt diese Menschen und betet für sie, dass sie diese Entscheidung für den Glauben an den Auferstandenen irgendwann treffen. Und an alle Thomasse und Robins unter uns, die Zeit brauchen. Wenn du jetzt oder irgendwann denkst, eigentlich bin ich wie Thomas, eigentlich bin ich wie Robin, dann bete doch für ein einschneidendes Glaubenserlebnis. Und wenn du es schon hattest, dann entscheide dich für diesen Glauben an Jesus Christus. Heute? Warum nicht? Du bist unendlich geliebt. Wir wollen zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du auferstanden bist. Du hast den Tod besiegt. Du hast das Grab verlassen und lebst. Du hast dich den Jüngern gezeigt damals und du zeigst dich auch heute noch. Danke, dass wir dich kennenlernen durften, dass wir diesen Schritt gehen konnten in die Nachfolge Jesu. Und ich bitte dich für die, die noch zögern und zweifeln und die noch Zeit brauchen, dass du ihnen nachgehst und dass du ihnen ein einschneidendes Glaubenserlebnis schenkst. Danke, dass du da bist. Amen.